Herzlich willkommen hier im Gemeindehaus der Evangelischen Kirche von Gonsenheim. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir hören den Wochenspruch aus dem Buch Jesaja, Kapitel 43, Vers 1. So spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Noch singen wir nicht miteinander. Wer mag, summe mit der Orgel das Tauflied aus dem Gesangbuch 200. Ich bin getauft auf deinen Namen, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Sie finden es auf dem Liedblatt vor. Worte des 139. Psalms leiten uns, einen der großen, eindrücklichen Texte der Bibel. Ich werde bewahrt, im Leben und im Sterben behütet sein. Der Psalm vermittelt eine große Hoffnung. Gott ist der beschützende, der bewahrende Gott, der begleitet die Lebenden und die Toten. Gott, ich sitze oder stehe auf, du weißt es. Du verstehst meine Gedanken von fern. Ob ich gehe oder liege, du hast es bemessen. Und in allen meinen Wegen bist du vertraut. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und blieb am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich Finsternis, möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war von Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Christus, deine Gnade haben wir erfahren. Das Glauben und Vertrauen in uns lebendig bleiben, ist dein Geschenk. Herr, erbarme dich. Wie viel können wir leisten? Und doch bleiben wir bedürftige Menschen, angewiesen auf deine Güte. Christus, erbarme dich. Angewiesen sind wir auf dein Wort, Anspruch und Zuspruch, der lebendig macht. Herr, erbarme dich. Aus Gnade seid ihr gerettet worden, und das aus euch. Gottes Gabe ist es. Kommt, lasst uns anbeten. Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Fried, den Menschen ein Wohlgefallen. Amen. Der Herr sei mit euch. Gott, wir bitten dich, stärke unsere Hände und alles, was sie tun. Sie mögen behutsam sein im Helfen, Trösten und Segnen. Erhelle unsere Augen, damit sie das Schöne der Welt sehen. Schenke uns Ohren, die offen für andere sind und in sich selbst hineinhorchen können. Schütze unser Herz, damit es stark bleibt. Stelle unsere Füße auf weiten Raum. Begleite uns und gib uns auch in dunklen Zeiten Trost und Halt. Ermutige uns, diesen weiten Raum, auf den wir gestellt sind, mit unserer Kraft und unseren Möglichkeiten zu begleiten. Amen. Wir hören jetzt die Lesung aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 28, die Verse 16 bis 20.
Die heutige Lesung steht im Evangelium nach Matthäus im 28. Kapitel. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und lehret alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren. Halleluja.
Lass uns nun unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, des Schöpfers, des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Zu den Frauen der Bibel, über die kaum gepredigt wird, gehört Mirjam. Für sie könnte die Frage von Ulla Hahn aus einem Gedicht zutreffen: Seid ihr ganz sicher, dass ihr lebt? Es ist die Vision von einem sinnerfüllten Leben, das in diesen Versen anklingt. Wie sieht es aus? Ich bedenke Vergangenes, blicke auf morgen und gerate doch immer wieder ins Grübeln. Frage, was ist für mich wesentlich? Wo bin ich heute lebendig, ganz da? Wo bin ich selbst? Das ist auch die Frage Mirjams im Alten Testament, der hebräischen Bibel. Wer ist diese Frau? Mirjam wird im Alten Testament 7-mal genannt. Das zeigt, dass das Alte Testament keine in sich geschlossene Komposition darstellt. Es spiegelt vielmehr einen langen Überlieferungs- und Redaktionsprozess. Der Überlieferungsprozess in den vielen Fällen ein Umdeutungsprozess. Neue Erfahrungen, neue Einflüsse werden auf die überliefernden Texte neues Licht, lassen sie anders erscheinen, als die früheren sie gelesen und auch gedeutet haben. Für Mirjams Geschichte bedeutet das, die 7 Erwähnungen stammen aus unterschiedlichen Überlieferungs- und Redaktionsstadien und spiegeln damit auch unterschiedliche Wertungen Mirjams. Mirjam gehört neben Mose und Aaron zentral in die Auszugsgeschichte der Israeliten aus Ägypten. Viele Jahre hat sie mit ihrem Volk in Ägypten gelebt, unterdrückt, unfrei und in großer Abhängigkeit. Sie sieht die Not und das Elend ihres Volkes, dieses Nicht-Leben. Sie stellt sich vor, dass es noch ein anderes Leben geben könnte als den mühsamen Alltag in Ägypten. Sie vertraut mit Mose darauf, dass es, um im Bild zu sprechen, ein Land gibt, wo Milch und Honig fließt. Diesem Versprechen will sie glauben, sich an diesen Worten festhalten. Ich stelle mir vor, Mirjam begehrt auf, will nicht länger Knechtschaft und Unterdrückung erdulden, nicht länger dieses sinnlose und leere Dasein leben. Ihre Vision von einem anderen Leben, dieses lebendig sein wollen, lässt sie mit ihrem Volk im Vertrauen auf Gott aufbrechen. Aber ihre Vergangenheit droht sie einzuholen. So schnell können sie gar nicht gehen. Sie werden verfolgt mit Ross und Streitwagen. Was liegt vor ihnen? Unüberwindliches. Wasser. Doch es zeigt sich ein Weg. Es eröffnet sich eine Zukunft. Gehbares. Und sie haben die Kraft, die Vergangenheit zu besiegen. Sie kommen durch. Sie leben. Holen Atem. Nach dem Durchzug der Israeliten durch das Meer und ihrer Bewahrung vor der Streitmacht des Pharao singt Mirjam ein kurzes Lied von der Befreiung. Singt Jahwe, denn hoch erhaben ist er, Ross und Reiter warf er ins Meer. Durch den Mund einer Frau wird mit einem bekenntnishaften Lied das für Israel konstitutive Heilsereignis, die Rettung aus Ägypten und die Rettung beim Durchzug durch das Schilfmeer, besungen. Mirjam fasst in ihrem Siegeslied die Rettung in einem Gesang zusammen und fordert das Volk Israel auf, mitzusingen, Gott zu loben. Gott ist der, der Israel aus Ägypten geführt und aus der Knechtschaft befreit hat. Und dieses älteste schriftlich erhaltene Zeugnis dieses Geschehens wird Mirjam in den Mund gelegt. Es ist ein Lob, das im Bild von Ross und Reiter den Untergang von Macht und Unterdrückung, Hass und Gewalt verdeutlicht. Eine Frau singt dieses bekenntnishafte Lied von Befreiung und Bewahrung. Ihr Lob Gottes gilt der geschenkten Freiheit und der Hoffnung auf ein Leben, das sinnvoll ist. Sie singt das Lob Gottes, da sein Volk in der Gefahr bewahrt hat. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Gewaltiges hat er vollbracht mit seinem Arm. Zerstreut hat er, die hochmütig sind, in ihrem Herzen. Mächtige hat er vom Thron gestürzt und Niedrige erhöht. Eine andere Maria, die Mutter Jesu, hat mit diesen Worten weitergesungen und so über die Zeiten hinweg eingestimmt in dieses Lied am Meer. Miriam singt. Sie singt das erste Lied der Bibel. Im Miriam-Lied entdecke ich, wie Macht untergeht. Ross und Reiter warf er ins Meer. Da wird Pharao, die Herrschergestalt, nicht erwähnt, sondern ein Satz genügt, mit dem in vielen Mythologien verbreiteten Bild von Ross und vom Reiter wird das Ende der Macht, das Ende der kriegerisch-männlichen Herrschaft durch Miriam signalisiert. Miriams Gott ist kein männlich starker Gott. Er ist der Vater Jesu, der mit Zöllnern und Sündern und Frauen Gemeinschaft hatte. Er ist da, wo Menschen ohne Imponiergehabe, ohne Männlichkeitswahn und ohne Weiblichkeitswahn sich begegnen. Miriam tanzt für diesen Gott. Dieser Hymnus, der Jahwe preist, gilt als der älteste Text des Alten Testamentes überhaupt. In diesem Vers 21 wird Miriam ohne weitere Bezeichnung genannt. Also, und Miriam sang ihnen vor, sing Jahwe, denn hoch erhaben ist er, Ross und Reiter warf er ins Meer. So der Vers 21. Erst der spätere, in Prosa abgefasste, vorausgehende Vers 20, da nahm Miriam, die Prophetin, die Schwester Aarons, die Trommel in die Hand und alle Frauen zogen hinter ihr hinaus mit Trommeln und in Reigentänzen. In diesem Vers 20 versucht sie näher zu charakterisieren, einmal als Prophetin, dann als Schwester Aarons. Beide Bestimmungen stammen aus späterer Zeit. Die ältere Tradition kennt diese Verwandtschaftsbeziehungen noch nicht. Außerdem wird Miriam in Vers 20 als Prophetin bezeichnet. Diesen Titel wurde im Alten Testament auch einer Frau zugestanden. Neben diesem Exodus 20 und 21 gibt es noch weitere Überlieferungen über Miriam. Zum Beispiel im vierten Buch Mose, die Verse 1b aus dem Kapitel 20, wo Kadesh als Ort ihres Todes und ihres Begräbnisses genannt wird. Nur bei außergewöhnlichen Persönlichkeiten wird davon berichtet. Oder auch im vierten Buch Mose, Kapitel 12, wo Miriam in Opposition zu Mose gerät, der hier eine Führungsposition beansprucht, obwohl auch Aaron und Miriam Führungspersönlichkeiten sind. Miriam wagt, gegen Mose aufzutreten. Hat Jahwe etwa nur mit Mose gesprochen? Hat er nicht auch mit uns gesprochen? Dass sich in der patriarchalisch geprägten Welt des Alten Testaments immer mehr der Führungsanspruch des Mose durchgesetzt hat, ist verständlich. Aber trotzdem haben sich neben ihm Spuren anderer Führungspersönlichkeiten erhalten. Der Prophet Micha zum Beispiel nennt in Kapitel 6, 4 Aaron, Mose und Miriam noch nebeneinander. Er sagt, habe ich dich doch aus Ägyptenland geführt und aus der Knechtschaft erlöst und vor dir hergesandt, Mose, Aaron und Miriam. Ähnlich wie im vierten Buch Mose, Kapitel 12, wird noch nichts über Verwandtschaftsbeziehungen gesagt. Erst später wurden sie zu Geschwistern. Und mit dieser verwandtschaftlichen Einordnung wurde Miriam der Autorität des Mose unterstellt und damit neutralisiert. Die älteste Textschrift kennt Miriam als Propheten, selbstständig neben Mose und Aaron. Es ist das Verdienst kritischer Theologieforschung, der feministischen Theologie, die gezeigt hat, wie Mirjams ursprünglich große Freiheit und Eigenständigkeit, die sie in ältester Zeit besitzt, in späteren Traditionsstufen immer stärker reduziert wurde. Was mit Mirjam in der Überlieferung geschehen ist, wie aus einer führenden Gestalt eine Nebenfigur geworden ist, das führt zu zwei Fragen. Ist dieser Weg Mirjams vielleicht auch so etwas wie ein Spiegelbild der Lebensgeschichte vieler Frauen quer durch die Zeiten? Spiegelbild von Lebensgeschichten, die am Ende ihrer Fülle beraubt sind, weil das Recht des Mannes den Vorrang hatte? Ob nicht die ursprüngliche Mirjam, sozusagen die Mirjam der ersten Stunde, wiederzufinden ist? Diese beiden Fragen haben sich drei Frauen auf einem evangelischen Kirchentag gestellt. Auf dem Hintergrund der alten Überlieferung sind sie ihren eigenen lebensgeschichtlichen Erfahrungen gefolgt. Ausgangspunkt ihrer Auslegung ist, dass Mirjam einmal gleichberechtigt neben Mose gestanden hat, eine führende Gestalt beim Auszug aus Ägypten und beim Zug durchs Schilfmeer war. Ihre Texte sind inspirierend, sodass der alte Text noch lebendiger wird. Die Theologin Elisabeth Moltmann-Wendel formuliert: Wir sind nicht mehr die Frauen, die unsere Mütter und Großmütter waren. Wir haben erlebt, wie Frauen sich zusammengetan haben, wie Frauen auf die Straße gegangen sind und für sich und ihre Rechte demonstriert haben. Ob wir wollten oder nicht, wir sind ausgezogen aus unseren alten Frauenrollen. Und etwas in uns hat sich dabei verändert. Wir sind offener geworden, sensibler mit uns, solidarischer mit anderen. Ob zögernd, widerwillig, abenteuerlustig, wir alle sind ausgezogen. Wir sind am Rand der Wüste auf dem Weg in ein neues Land. Die Sozialpädagogin Hertha Leistner formuliert: Der Auszug Israels ist das Musterbeispiel der Befreiungsbewegung eines Volkes im Vertrauen auf seinen Gott. Und im Blick auf das Ziel, das dieser Gott verheißen hat, auch mit allen Schwierigkeiten, die dabei auftreten. Können nicht wir Frauen, gerade auch wir Frauen in der Kirche, an die biblische Geschichte anknüpfen und uns im Anspruch und auf den Weg stärken? In jeder Generation zieht jede Frau aus Ägypten weg. Es ist nicht so, dass wir die Ersten wären, die aufbrechen. Auch Frauen sind schon durch die Jahrhunderte auf dem Weg. Und die Sprachwissenschaftlerin Heide Langer formuliert: Ich habe Ägypten verlassen, die Fremde, wo sie die Erde vergaßen, den Himmel, die Kraft des Lebendigen, wo kein Platz war für Natur und Menschwerdung, Bewegung und Rhythmus des Lebens, kein Raum für die Einheit in Körper, Geist und Seele. Keine Freiheit für das Zusammenleben und für das Zusammenfließen von Weiblichem und Männlichem in uns und der ganzen Schöpfung. Ich habe lange in Ägypten gelebt, gute Tochter der Sklaven Ägyptens in meinem fremden Zuhause, wo ich werden sollte, wie ich nicht bin. Nein, nicht länger Ägypten und auch kein Umbesetzen in Ägypten. Nicht die Umkehrung der Macht ist mein Aufstand. Nein, Umkehren ins Leben ist mein Weg. Selbst werden und Wüste wagen, versprochener Weg unseres Gottes zum eigenen Land. Soweit die drei Frauen. Mirjams Aufbruch aus Ägypten und die Aufbruchsgeschichten der Frauen lassen auch noch an etwas anderes denken. Dass Aufbruchsgeschichten zur Lebensgeschichte eines jeden Menschen gehören. Es hat etwas damit zu tun, sich in Bewegung zu setzen, Vertrautes zu verlassen, den festen Standpunkt aufzugeben. Es gibt einen Ausweg aus der Abhängigkeit von Machtstrukturen, die einengen und gefangen nehmen. Dieser Glaube gibt Kraft zum Aufbruch in die Freiheit. Mirjams Aufbegehren gegen ein fremdbestimmtes Leben, ihr Wunsch nach Sinn, nach lebensverändernder Kraft, das ist zeitlos. Denn Mirjams Vision, ihr Glaube an ein authentisches Leben, ist auch heute für uns wichtig. Auszuziehen aus überholten Rollen, zerbrochenen Beziehungen, aus fremdbestimmten Arbeitsformen und sich immer wieder zu fragen, bin ich ganz sicher, dass ich lebe? Es meint, Neues zu wagen, die Suche nach dem eigenen Weg, um identisch mit sich zu sein. Mirjams Mut aufzubrechen ist ansteckend, wenn ich erkannt habe, dass ich im Heute nicht lebendig bin. Dieser Glaube trägt auch dann, wenn ich meine, keinen Ausweg mehr zu sehen. Diese Erfahrung gibt es nicht nur in Ägypten, sondern in jedem Alltag. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Menschenvernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Noch Folgendes bekannt geben. Der nächste Gottesdienst am kommenden Sonntag ist wieder hier im Gemeindehaus um 10 Uhr mit Vikarin Stella Schuh. Die Kollekte des letzten Gottesdienstes war für die eigene Gemeinde bestimmt und kommt unserer Partnergemeinde in Watford zugute. Sie erbrachte 180 Euro. Die heutige Kollekte ist für die Ökumene und Auslandsarbeit der EKD bestimmt. Sie dient der Umsetzung und Aufrechterhaltung von Programmen, die notwendig sind, um eine digitale Vernetzung evangelischer Auslandsgemeinden zur gegenseitigen Beratung aufzubauen. Durch die Unterstützung dieser Vorhaben können die Kirchen das Internet nutzen und so Online-Kampagnen für die Versöhnung erarbeiten. Diese Programme fördern somit weltweit die ökumenische Verbundenheit von Christinnen und Christen. Für die Kollekte steht am Ausgang ein Körbchen bereit. Herzlichen Dank, Frau Trevello-Merkel und Herrn Paulitz, für den wunderbaren Dialog zwischen Musik und Wort.
Lasst uns nun vier Lieder halten.
In unser Gebet schließen wir Friedhold Hoffmann ein, der im Alter von 94 Jahren gestorben ist. Wir bedenken die Zeit unseres Lebens, Tage und Jahre, Spielen und Lernen, Arbeiten und Ausruhen, Tage voll Freude über Gelungenes, Stunden glücklichen Beisammenseins, Stunden voll Unsicherheit und Angst, Zeit erfahrenen Segens. Gott, wir denken an die Weite und Vielfalt der Welt, in der wir miteinander leben. An die Orte, in denen wir zu Hause sind. Die Räume, die wir bewohnen. An die Straßen und Wege, die wir gingen, staunend über Neues und Fremdes. Erschrocken über Zerstörtes. Voll Unruhe und Angst. Voll Erwartung und Hoffnung. Gott, wir denken an die Menschen, die uns auf unserem Weg begleiten. Angehörige und Freunde, Mitarbeiter und flüchtige Bekannte, Kinder, Junge und Alte, Menschen, die uns fordern und andere, die auf uns warten, wohlwollende und kritische, vertraute und fast vergessene Gesichter, die lange Reihe der Lebenden und der Toten, deren Anblick uns ermutigt oder deren Augen uns fragend ansehen. In der Stille legen wir dir ans Herz, was uns bewegt. Und nun lasst uns beten, wie uns Jesus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht mit dem Segen des Herrn. Gott segne und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Von der güldenen Sonne singen wir die Verse 1 bis 4 draußen. Es regnet noch nicht, ich denke, wir können das noch wagen.